Ein Mann will seine Vergangenheit bereinigen. Und er hat es wirklich bitter nötig. Wenn er eine Eigenschaft besonders reichhaltig hatte, dann war das Verschlagenheit. Ich hätte mir ihn persönlich nicht zum Freund ausgesucht. Als junger Mann haut er seinen Bruder auf übelste Art und Weise übers Ohr, erschleicht sich den Segen seines Vaters und ist fast lebenslang auf der Flucht. Unterschlupf gewährt ihm ein ihm an Verschlagenheit gewachsener Onkel und die beiden machen sich das Leben zur Qual. Also eine richtige Familienidylle, könnte man sagen. Sein Name ist Jakob, der Listige oder der Betrüger. Ein Freund sagte mal zu mir, als wir so über das Alte Testament sprachen, ist dir schon mal aufgefallen, dass es über Jakob eigentlich nichts Positives in der Bibel zu berichten gibt? Ganz so ist es nicht. Aber es war ein Mann, der sehr verschlagen, sehr listig war, ein Lügner. Aber nun will er seine Vergangenheit bereinigen. Und er will sich mit seinem Bruder versöhnen. Er weiß, er wird mit seinem Bruder wieder zusammentreffen. Und er hat Angst vor dieser Begegnung. Er ahnt, dass sein Bruder auf Rache sind. Und die Angst treibt ihn auf die Knie. Die Angst treibt ihn in das Gebet und in das Gespräch mit Gott. Zu Gott, dem er oft ausgewichen ist, aber der ihm seit Kindesbeinen vertraut ist. Aus Angst vor einem möglichen Racheakt seines Bruders teilt er seinen Besitz, seine ganze Habe auf mehrere Karawanen auf und schickt auch seine Familie voraus, um dann selbst hinterherzugehen. Mitten in der Nacht macht er sich auf den Weg, um seinen Bruder zu begegnen. Und in dieser Nacht begegnet ihm Gott. Er tritt ihm entgegen und es ist so, als würde er sagen, Moment, Jakob, wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich lese uns diesen Text. Sie finden ihn in Genesis 32, 1. Mose 32. Ich lese das ab Vers 23 bis zum Vers 32. Mitten in der Nacht stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Das bedeutet Angesicht Gottes. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Soweit dieser Text. Ich möchte einiges zu diesem Text sagen. Unter dem Motto, unter dem Leitgedanken in der Seelsorge Gottes. Wie begegnet Gott Jakob? Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott wird zum Feind. Gott wird zum Feind. Er kommt als Fremder. als Unbekannter auf Jakob zu. Nun ist Jakob, das wissen wir aus seiner Geschichte, kein Prinz Eisenherz, kein Ritter, ohne Fehl und Tadel, sondern ich denke, er glaubt, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Und mitten in der Nacht fängt dieser Kampf an und sie ringen bis zum Morgengrauen miteinander. Gott hält Jakob fest. In anderen Zeiten und sogar am Vorabend ist Gott dem Jakob mit Zuspruch und mit Trost begegnet. Hier ist es für Jakob, als würde ihm ein Feind entgegenkommen. Und das mitten hinein in seine Angst. Mitten hinein in seine Angst, wo er vielleicht Trost und Zuspruch bräuchte, wo er Angst hat um sein eigenes Leben, Angst hat um das Leben seiner Familie, Angst hat um seinen ganzen Besitz, um seine ganze Existenz. Da hält ihn Gott wie in seinem Klammergriff fest und sagt, du bleibst hier. Ich halte dich fest. Du bist dazu verurteilt, ohnmächtig zu sein und stillzuhalten. Vielleicht hat Jakob in diesem Moment Angst gehabt, dass ihn seine Schuld einholt. Dass ihn nicht nur die Rache einholt seines Bruders, sondern dass ihn seine Schuld, die er in seinem Leben auf sich geladen hat, jetzt einholt. Dass sie jetzt zupackt. Hat er denn überhaupt ein Recht, etwas von Gott zu erwarten? Das ist ja schön und gut, dass er auf die Knie geht. Hat er als Mensch, der in der Lüge lebt, hat er ein Recht, Gott zu bitten? Und zu erwarten, dass Gott ihm jetzt hilft und dass Gott ihm Trost zuspricht. Vielleicht hat er das in dem Moment gedacht. Habe ich mich vielleicht selbst disqualifiziert mit meinem Leben? Kann ich überhaupt noch vor Gott treten, so wie ich bin? Und das, was hier geschieht, ist Gottes Antwort auf das Gebet des Vorabends. Was will Gott wohl? Ich glaube, dass Gott eine nachhaltige Veränderung im Leben Jakobs will. Dass Gott will, dass sein Leben in der Lüge aufhört. Sein Leben in der Heimlichkeit. In der Verschlagenheit. Dass das aufhört und dass etwas Neues beginnen kann. So als sage Gott zu ihm, Jakob, ich bin in deinem ganzen Lebensweg an deiner Seite gewesen, trotz dessen, was du dir alles geleistet hast. Trotz deiner Verschlagenheit, trotz der Tücke, mit der du agiert hast, ich bin an deiner Seite geblieben. Und du hast begonnen, deine Vergangenheit zu bereinigen, und das ist gut so. Aber ich mache es dir nicht so einfach. Und du darfst es dir auch nicht so einfach machen. Ich möchte, dass dein Leben sich wandelt. Wir können in der Bibel nachlesen, wie Gott den Jakob gesehen hat zu diesem Zeitpunkt. Denn er sagt das später mal im Propheten Hosea, da sagt er dem Volk Israel, ihr schlagt eurem Stammvater Jakob nach, ihr setzt mir zu mit euren Lügen und Betrügen. Ich glaube, dass Christen in Krisenzeiten ihres Lebens Gott als Feind erleben können. Es ist so, als wäre er nicht mehr auf unserer Seite. Als wäre er plötzlich gegen uns. Wir haben den Eindruck, wir haben Lasten auf unserem Leben, von denen wir uns Befreiung erhoffen. Und wir haben den Eindruck, dass immer noch etwas draufkommt. Dass wir schon jetzt überfordert sind und dann kommt noch eine Last obendrauf. Ist Gott unser Feind geworden? Hat Gott kein Interesse mehr, seine Versprechen einzulösen und mir Trost zuzusprechen? Vielleicht geht es dir so, du erhoffst dir ein Aufatmen und ein Tragen der Last durch Gott und du hast den Eindruck, das passiert nicht, das kommt nicht. Der Unbekannte, der Jakob auf den Pelz rückt, ist niemand anders als Gott. Es ist niemand anders als ein Engel Gottes. Nur Jakob weiß das nicht. Seine Augen sind dafür zunächst verschlossen. Er kann das ja nicht sehen. um wen es sich da handelt. Er sieht nur den Feind. Das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, Gott schenkt Sieg und Niederlage in einem. Er schenkt Sieg und Niederlage in einem. Der Gesandte Gottes lässt sich von Jakob besiegen. Das lag nicht daran, dass Jakob ein Kleiderschrank von einem Mann war, sondern das lag daran, dass Gott ihn gewinnen lassen wollte. Nun müssen Sie sich das nicht so vorstellen, wie manche Eltern ihre Kinder immer gewinnen lassen. Es gibt ja Eltern, die bringen das gar nicht übers Herz, die Kinder nicht gewinnen zu lassen. Ich habe mal so eine Geschichte gehört von Vätern, die sich immer mit ihren Kindern zum Fußball getroffen haben, samstags. Und komischerweise ging das Spiel immer gleich aus. Es war immer ein Spiel Väter gegen Kinder und immer gewannen die Kinder 10-9. Das war kaum zu glauben. Die Kinder haben sich jedes Mal gefreut. Eines Tages kam dann ein neuer Vater dazu, ein ehrgeiziger Fußballer. Und beim Stande von 19-9 schoss er doch tatsächlich das 10-9 für die Väter. Das war ein dramatischer Augenblick im Leben dieser Kinder. Hier ist es noch anders. Gott macht sich schwach. Gott will sich schwach machen, um ein ebenbürtiger Gegner zu sein für den Jakob. Ein Gegner, der besiegbar ist. Das ist doch komisch, oder? Das ist eine komische Vorstellung von Gott, der sich erniedrigt, der sich schwach macht und sich besiegbar macht. Eine komische Vorstellung von Gott, oder? Sie werden feststellen, dass wenn wir über Gottes Vorstellungen reden, dass ganz viele Menschen das versuchen einzuteilen und zu sagen, wir haben Gott, den wir kennen, wir setzen, stellen dem gegenüber Allah, wir stellen dem gegenüber andere Gottheiten, die andere Namen haben und wir werden mit der Zeit merken, dass wir mit den Begrifflichkeiten, wenn wir über Gott reden, nicht mehr weiterkommen. Vielleicht wissen Sie, dass viele Christen in arabischen Ländern und in Indonesien, dass sie zu Gott Allah sagen. Die Begrifflichkeit alleine sagt noch nicht viel aus. Wir sagen zu Gott Gott, obwohl das ein germanischer, ein heidnischer Begriff ist. Das ist eine Begrifflichkeit. Aber das, was Gott ausmacht, wie Gott in seinem Wesen ist, davon lernen wir hier etwas kennen. Es ist etwas Typisches unseres Gottes und Vaters, der uns in Jesus Christus begegnet, dass er sich schwach macht. Ob uns das gefällt oder nicht, Gott macht sich schwach. Er macht sich besiegbar. Er lässt sich von Leuten verspotten. Er lässt es zu, dass er sogar getötet wird. An einem Folterungsinstrument. Er macht sich schwach. Er macht sich besiegbar von Menschen. Und er lässt es zu, dass heute jeder Dötz seinen Spott über Gott treiben kann oder Witze über Gott erzählen kann. Gott hält dem Spott stand. Gott macht sich schwach. Ich kann nicht mehr, sagt der Gegner Jakobs. Lass mich los. Und Jakob ist zum ersten Mal in seinem Leben ein ehrlicher Gewinner. Bisher hat jeder Sieg, den Jakob zu verzeichnen hatte, hatte etwas mit Lüge und mit Tücke zu tun. Hier ist er zum ersten Mal ein ehrlicher Gewinner. Aber er geht aus dieser Begegnung mit Gott nicht unverletzt heraus. Sein Gegner schlägt ihn und hinterlässt bei ihm eine Behinderung, eine Narbe, könnten wir sagen, die ihn immer daran erinnern wird, bei jedem Schritt gewissermaßen, erinnern wird, dass er mit Gott konfrontiert war und dass Gott ihn festgehalten hat und er sich an Gott festgehalten hat. Es ist sehr interessant, wenn man Menschen über ihr Leben erzählen hört, wenn sie schon mal Christen interviewt haben. Das ist sehr interessant, die Lebensgeschichte eines Menschen zu hören, der Gott begegnet ist. Und haben Sie schon mal festgestellt, dass dort oft Menschen berichten, dass ihre Niederlagen zu Siegen wurden? Dass da, wo sie sich in einer Niederlage befanden, Gott einen Sieg daraus gemacht hat. Das können Sie in ganz vielen persönlichen Berichten hören. Und vielleicht haben Sie das selber auch so erlebt. Ich erinnere mich an ein beeindruckendes Gespräch mit Christen in Bulgarien. Wir saßen bei denen und sie erzählten uns, dass sie eine schwere Niederlage als Gemeinde einstecken mussten. Das war zur Zeit der kommunistischen Regierung in Bulgarien. Und sie haben ein Gemeindehaus im Zentrum der Stadt gehabt. Ein sehr schönes Gemeindehaus. Und die Polizei und die Stadtoberen haben die Christen aufgefordert, dass sie ihr eigenes Gemeindehaus zerstören, weil man diesen Platz für etwas anderes haben wollte. Und weil das störend war, vielleicht im Stadtbild. Und sie mussten ihr eigenes Gemeindehaus zerstören. Und dann hat man ihnen etwas hämisch ein Grundstück angeboten, was weit außerhalb der Stadt liegt. Das ist die Stadt Varna in Bulgarien. Und sie haben ihnen ein Grundstück gegeben, irgendwo draußen, wo es noch nicht mal eine Straße hingab. Die Christen waren enorm deprimiert. Sie mussten sozusagen selber Hand anlegen, um ihr Gemeindehaus kaputt zu machen und etwas Neues aufzubauen. Und sie haben dann erzählt, dass Gott diese Niederlage zu einem Sieg verwandelt hat. Die Stadt Varna ist mit der Zeit in Richtung Gemeindehaus gewachsen. Sie ist so dahin gewachsen, dass heute die schönsten Wohngebiete Varnas um die Gemeinde herum liegen. Das ist ein Sieg Gottes, den sie erlebt haben, trotz der Niederlage. Das Dritte, was mir hier aufgefallen ist, das Dritte und Letzte, Gott wandelt um. Gott wandelt um. Wie heißt du? Fragt Gott. Ich heiße Jakob, der Verschlagene. Jakob, der Listige. Mein Leben ist Lüge gewesen. Du sollst von jetzt an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen. Israel, der Gotteskämpfer. Oder Gott möge herrschen. Bisher hat sich Jakob alles erschlichen und ermurkst. Und Gott sagt zu ihm, ab jetzt soll über deinem Leben ein anderer Name sein und der heißt Gott möge herrschen. Ein wunderschöner Name. Ich kenne eine Frau, die heißt Elisabeth und die kenne ich nur unter diesem Namen. Aber es ist nicht der Name, den ihre Eltern ihr gegeben haben. Sondern das ist ein Name, den sie bekommen hat in einer Gemeinde, als Ausdruck davon, dass sie mit der Vergangenheit Schluss machen konnte und dass sie mit Gott ein neues Leben beginnen konnte. Das ist ihr Name, den sie als Gotteskind hat. Und das, was sich mit dem alten Namen verband, das kann dann ruhen. So hat sie selber das bezeugt. Gott wandelt um. Er schreibt einen neuen Namen über das Leben Jakobs. Und er schämt sich gleichzeitig nicht. Und darüber staunt zum Beispiel der Schreiber des Hebräerbriefes. Gott schämt sich nicht, diesen Namen Jakob trotzdem zu verwenden, wenn er sich selber vorstellt. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist etwas Beeindruckendes, dass Gott sich nicht dieser Leute schämt. Gibt es in deinem Leben Bereiche, die von Lüge, von Heimlichkeit geprägt sind? Dann lass dich von Gott festhalten. Und halte du dich an Gott fest. Denn hier ist beides da. Gott hält Jakob fest und Jakob hält sich an diesen Gegner, an Gott fest. Und sagt, segne mich, eher lasse ich dich nicht gehen. Und es ist für einen Moment so, als würde hier die Weltkugel sich aufhören zu drehen. Und als gäbe es nur noch diesen Moment, dass ein Mensch Gott anfleht, dass er Gott seinen Segen auf das Leben dieses Menschen legt. Ich halte dich fest, bis du mich segnest. Wir hätten jetzt sicherlich gern, dass Jakob ein Held wurde. Ein strahlender Gottesmann. Aber in den biblischen Berichten gibt es nicht nur Happy Ends. Und dieses ist kein Film-Happy End, wo man dann so erleichtert aufatmet und sagt, jetzt ist alles gut. Es ist ein Happy End, aber ein realistisches Happy End. Jakob hat auch nach dieser Begegnung mit Gott noch unweise Entscheidungen gefällt. Er blieb auch Zeit seines Lebens ein ängstlicher Mensch. Aber, und das ist das Happy End, er wurde ein aufrichtiger Mensch. Er ließ alle, die mit ihm zogen, sich von Götzen und allem, was von Gott trennt, ließ er die Leute sich trennen, ließ das beiseite lassen. Und er prägte seinen Söhnen Gottesfurcht ein. Er hatte ein offenes Ohr für Gottes Reden, selbst wenn es in ungewohnter Form auf ihn zukam. Zum Beispiel, als sein pubertierender Sohn Josef beim Frühstück von seinen Träumen erzählt. Und davon erzählt, dass er geträumt hat, dass sich alle Brüder und Vater und Mutter sich vor ihm verneigen würden. Da haben sich alle an ihrem Brötchen verschluckt. Aber von Jakob heißt es, dass er das im Gedächtnis behielt. Er hat seinen Sohn getadelt, aber er hat das, was sein Sohn gesagt hat, dieses Reden Gottes, im Gedächtnis behalten. Und als er auf dem Sterbebett liegt, da segnet er seine Söhne. Er segnet sie in einer anderen als der üblichen Reihenfolge. Ich glaube, er segnet sie in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und er sagt vorausschauend, dass aus dem Stamm eines seiner Söhne der ewige Herrscher hervorgehen wird. Dass der Menschensohn, der von Gott kommt und den erniedrigten Gott verkörpert, dass dieser Jesus Christus aus dem Stamm seines Sohnes Juda kommen wird. Das sagt er voraus. Er sagt also den voraus, in dem sich auch Sieg und Niederlage vereinen. Amen.